Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal. Ihr Platz im schönen Hörlokal.
Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Die medizinische Versorgung auf dem Land, die ist ein Thema hier bei uns und das schon seit langem. Was generell gilt, gilt besonders für den Notfall. Seit 13 Jahren leisten die First Responder ganz großartige Erste Hilfe in Notsituationen und werben dafür, dass auch andere Orte Ehrenamtler dafür finden. Was sich dahinter verbirgt und wie schwer es war, diese wertvolle Institution hier ins Leben zu rufen, heute mit Achim Wagner und Marco Alberti. Viel Spaß! Herzlich willkommen an diesem Sonntag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen medizinischen Notfall und der nächste Rettungswagen ist noch weit entfernt. Gerade bei uns hier auf dem Land eine gar nicht so selten eintretende Situation. Und genau hier kommen First Responder ins Spiel. Ehrenamtliche, die vor Ort sind, um die Zeit bis zum Eintreffen eines Rettungsdienstes mit basismedizinischen Maßnahmen zu überbrücken, quasi als Ergänzung der Rettungskette. Vor 13 Jahren hat Achim Wagner in Donolzhausen eine solche Gruppe gegründet und Marco Alberti war einer der ersten, der sich als First Responder hat ausbilden lassen. Wie es dazu kam, welche Herausforderungen es gab und was die beiden antreibt, immer einsatzbereit zu sein, darüber sprechen wir heute mit Achim Wagner und Marco Alberti. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, hallo.
Könnt ihr einmal erzählen, wie und warum überhaupt die Idee aufkam, eine First Responder Gruppe im Dorf zu gründen? Vielleicht, Achim, magst du berichten?
Ja, kann ich, gerne. Und zwar hat das angefangen etwa 2009, 2010, dass wir uns überlegt haben, dass die Einsatzzeiten des Rettungsdienstes gesetzlich 15 Minuten sehr lange sind und bei uns auch sehr lange werden können. Wenn zum Beispiel der Rettungswagen in Nassau nicht zur Verfügung steht, von irgendwo anders, von Braubach, von Nachstetten oder sonst wo, ein Rettungswagen dann hier hin muss, nach Donolzhausen, haben wir damals auch Zeiten gehabt, die lagen über 20 Minuten, bis überhaupt jemand kam. Und haben wir gesagt, so kann das eigentlich für uns nicht bleiben. Und haben dann versucht, Möglichkeiten zu finden. Und da sind wir als erstes drauf gestoßen, dass es in Bayern so eine First-Responder-Einheit bei der Feuerwehr schon gegeben hat. Und da haben wir uns nähere Informationen geholt. Wie geht das? Aber Bayern ist nicht Rheinland-Pfalz.
Ich glaube, es hat ja auch ein bisschen gedauert. 2009 hat es angefangen, die erste Überlegung. Bis es dann zu den First-Respondern wirklich kam, waren wir schon im Jahre 2012. Was ist in diesen 3 Jahren passiert? Was ist auf dem Weg euch alles widerfahren?
Sehr viel Fußarbeit. Ich glaube, ich habe ein paar Schuhe durchgelaufen, bis man bei jeder Stelle, die irgendwo mit eingebunden werden musste, bis man alles mal in trockenen Tüchern hatte. Unsere erste Idee, das alles bei der Feuerwehr zu installieren, ist dann an den Vorschriften, wie so eine weitere sanitätsdienstliche Ausbildung in der Folge noch aussieht, gescheitert. Weil das konnte die Feuerwehr ja gar nicht gewährleisten. Die hat ja auch einen ganz anderen Auftrag. Unsere Idee war natürlich, das Feuerwehrauto steht da hinten, das können wir dann ja auch nehmen, wenn irgendwie was war. Das hat sich aber alles so ein bisschen anders entwickelt. Und dann mussten wir ja auch erstmal ein bisschen Arbeit im Dorf verrichten und mal hören, wie steht die Bevölkerung dazu? Und da haben wir Umfragen gemacht.
Ja, gab es da Skepsis im Ort oder war da eine große Bereitschaft, Bereitwilligkeit für dieses Projekt?
Es war eine sehr große Bereitwilligkeit im Ort. Skepsis gab es eher bei den Leuten, die jetzt aktiv mitarbeiten wollen. Weil hier im Ort kennt jeder jeden und man weiß halt genau, wenn man alarmiert wird, man trifft auf einen Bekannten. Und da haben viele ein Problem mit. Aber ansonsten sind wir sehr toll und werden auch heute immer noch echt gut vom Ort unterstützt. Also die Resonanz im Ort ist echt klasse. Wir haben vor kurzem eine Trainingspuppe geschenkt bekommen, die sogar App gesteuert. Man kann auf der App genau verfolgen, wie oft man drückt, wie tief man drückt bei der Herz-Lungen-Wiederbeatmung. Wie viel Luft man in die Lunge drückt. Und also eine ganz, ganz tolle Geschichte. Es werden auch jedes Jahr echt viele Spenden an uns überreicht.
Auch aus dem Ort
selbst. Aus dem Ort.
Toll.
Ja. Ja. Und das ist natürlich auch eine Motivation,
ja, absolut,
da weiterzumachen.
Und zeigt ja auch, wie sehr das Dorf hinter dieser Aktion und hinter diesem Engagement steht.
Ja.
Ja. Ich glaube, ihr seid ja auch mit Spenden unterstützt worden am Anfang, damit ihr überhaupt richtig loslegen konntet.
Ja, unsere komplette Ausrüstung ist mit Spenden finanziert.
Komplett. Wahnsinn.
Alles.
Ja.
Also unsere ganzen Koffer, was wir da zur Verfügung haben, wir haben zwei, wir haben Defibrillator, wir haben Sauerstoff, alle möglichen Zusatzausrüstungen, die wir zum Beatmen oder sonstige Sachen brauchen, die wurden alle durch Spenden finanziert.
Mhm. Das mit der Feuerwehr, die Anbindung an die Feuerwehr hat damals nicht funktioniert. An was sind die First Responder denn heute gebunden? Wo seid ihr angeschlossen?
Ja, wir sind heute an dem Ortsverein Singhofen angeschlossen und üben einmal in Singhofen und fahren auch da schon mal Einsätze mit.
Ja, da finden ja, glaube ich, auch die Ausbildungen statt. Aktuell läuft ja auch eine Ausbildung, da werden wir später noch zu kommen. Die ersten Schritte des Projektes haben wir jetzt so ein bisschen besprochen. Euch zwei habe ich hier sitzen, aber ihr wart ja von Anfang an schon mehr Personen, die diese First Responder Ausbildung gemacht haben. Mit welcher Gruppengröße seid ihr denn gestartet?
Ja, wir haben mit 9 Leuten angefangen. Für einen Riesenort wie Donaueschingen eine sehr große Zahl, die sich also bereit erklärt haben. Und wir haben natürlich auch erstmal uns gesammelt, getroffen und mal darüber geredet, wie sieht das alles aus, was kann sich wie entwickeln. Mhm. Bleibt dann noch jeder bei der Stange, weil es waren auch welche dabei. Kann ich zum Beispiel keinen Namen nennen, aber ich weiß jemanden, der mir sehr nahe steht, der gesagt hat, er kann es gegebenenfalls nicht, wenn er zu einer Person kommt, die er ja kennt.
Mhm.
Und das muss man irgendwo akzeptieren, dass jemand da sich nicht in der Lage fühlt, das dann zu machen.
Ja, weil es emotional einfach zu überfordernd auch sein kann in dieser Situation. Diese Ausbildung selbst, wie kann ich mir die vorstellen? Wie läuft die ab? Was ist das für ein Umfang? Was lernt man da? Ich kenne jetzt den typischen Erste-Hilfe-Kurs. Ich glaube, das geht ein bisschen darüber hinaus, was ihr da macht.
Genau. Das kann man laut sagen.
Also man fängt auch ganz klassisch mit dem Erste-Hilfe-Kurs an und dann baut es halt darauf auf.
Mhm.
Und der Hauptfokus liegt eigentlich bei der Reanimation.
Mhm.
Also, und das ist halt auch das Wichtige. Wie du eben auch im Eingang schon gesagt hast, wir sind für die therapielose Zeit bis zum Eintreffen des Notarztes vor Ort.
Mhm.
Um diese Zeit sinnvoll zu nutzen. Und das Wichtigste ist halt, wenn ein Mensch jetzt bewusstlos ist, und die möglichst schnell wieder zu reanimieren.
Mhm.
Und das war so der Hauptfokus in der Ausbildung.
Mhm. Was ist das für ein Stundenumfang? Also so ein ungefähr, reden wir da über ein paar Stunden, ein paar Tage? Sind das Wochenenden, die ihr da verbracht habt, um diese Ausbildung dann abzuschließen?
Wir haben Wochenenden verbracht. Wir haben angefangen teilweise freitags abends. Ich musste auch alles irgendwie neben der Zeit noch funktionieren und haben dann samstags den ganzen Tag und teilweise auch sonntags.
Mhm.
Und da muss man jetzt eins vielleicht auch in dem Zusammenhang nochmal erwähnen. Der Ausbilder ist leider schon verstorben. Das war auf Kreisebene vom DRK jemand, der sich hier bereit erklärt hat, auch wirklich diese Zeiten hier vor Ort zu sein. Die Ausbildung fand nämlich in Donaueschingen statt.
Genau, die erste Ausbildung war hier in Donaueschingen. Inzwischen finden die ja immer in Singhofen statt.
Ja.
Achim, du hast hier gerade einen Flyer ausgebreitet mit einer ganz interessanten Skizze darauf.
Ja.
Vielleicht könntest du erklären, was das ist. Ich glaube, das hat ja damit zu tun.
Das hat damit zu tun, dass Marco ja eben gesagt hat, die ersten Minuten sind entscheidend.
Mhm.
Und wir sehen hier in dieser Liste, die ich jetzt natürlich aber mal die ersten 10 Minuten ohne Maßnahmen führen fast dazu, dass nur 2% noch überleben, wenn es um wirklich gravierende Krankheiten geht.
Ja.
Oder Bewusstlosigkeit mit irgendwelchen Geschichten.
Mhm.
Also sind wir bestrebt, das kann der Rettungsdienst überhaupt nicht leisten, diese Zeit irgendwie mit sinnvollen Maßnahmen, die wir gelernt haben in der Ausbildung, die war auch nicht gerade klein. Wir haben um 80 Stunden damals geleistet, mit einer Prüfung im Anschluss. Das hat also ein Arzt dann noch abgenommen, mit Fallbeispielen, wo immer zu zweit dann irgendwas erledigt werden musste. Und das hat alles hier im Ort, Gott sei Dank, alles hier im Ort stattfinden können.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be, whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. Let it be.
Die Alarmierung vorstellen. Also werdet ihr durch den Rettungsdienst mit alarmiert? Wie funktioniert das? Habt ihr alle so einen Pieper irgendwie am Gürtel oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also inzwischen ist es so, wir haben angefangen mit Funkmeldeempfängern.
Ja.
So dass es da zum Beispiel war, dass hier auch ein Ehepaar dabei, da war natürlich nur eine, nicht jeder hat dann so eine. Aber die Sache ist ganz einfach. Die Alarmierung erfolgt immer über die Leitstelle in Wunderbauer. Und dort muss man immer anrufen und sollte man auch immer anrufen, wenn man Hilfe braucht.
Ja.
Und der Disponent dort oben entscheidet, brauche ich jetzt die First Responder dazu, wenn so ein Stichwort kommt, bewusstlose Person, irgendwo sind wir eigentlich schon mit im Boot.
Ja.
Für den Bereich, den wir abdecken sollen.
Mhm.
Oder auch können.
Genau.
Das muss man ja dazu sagen.
Ja.
Und dann, wenn er dort auslöst, geht unser Melder, beziehungsweise inzwischen sind wir noch fortschrittlicher. Wir haben jetzt auch eine App auf dem Handy.
Ja, und die piept dann.
Und die piept, die geht los und dann sieht man auch Einsatzstelle, wer angerufen hat, was eventuell als Stichwort dort kommt. Mhm. Auf dem Melder war das immer so eine Sache, wenn der Disponent ein bisschen schnell gesprochen hat, hat man dort nicht immer alles akustisch gleich verstanden.
Mhm.
Und das ist jetzt dann eigentlich mit der App ganz schön und dann geht's los.
Das heißt, es werden alle alarmiert und alle, die gerade verfügbar sind, kommen dann auch zur Einsatzstelle. Da sprecht ihr euch nicht noch ab, wer kann jetzt gerade und wer nicht. Da bleibt wahrscheinlich auch gar keine Zeit für in dem Moment, oder?
Nee, also wir werden alle gleichzeitig alarmiert und alle, die die Möglichkeit haben, zum Einsatz zu gehen, gehen zu uns ans Feuerwehrhaus, da sind die Sachen deponiert, holen den Notfallrucksack und gehen dann auch gemeinsam zum Einsatzort. Wenn wir jetzt bei einem Patienten ins Haus gehen, gehen allerdings nur zwei Leute rein.
Ja.
Da spricht man sich kurz vorher ab. Mhm. Meistens die ersten zwei, die da sind, gehen auch rein und alle anderen bleiben draußen und warten auf irgendwelche Institutionen.
Mhm.
Jetzt kommt der Krankenwagen oder...
Ja. Du hast jetzt gerade gesagt, gehen. Das heißt, ich meine, Donnershausen ist nicht so wahnsinnig riesig. Ihr bewegt euch dann tatsächlich zu Fuß schnell fort. Oder, außer ihr müsst irgendwo vielleicht in die Gemarkung fahren bei einem Verkehrsunfall oder ähnlichem. Da werdet ihr sicherlich aufs Auto umsteigen.
Wir fahren auch schon also im Ort mit dem Auto oder so. Also, ja. Das heißt jetzt nicht, dass wir... Fuß jetzt durch den Ort laufen. Aber als jetzt, wenn es ins Haus geht, gehen halt nur zwei Leute rein.
Du hast jetzt gerade gesagt, bei der Feuerwehr ist alles deponiert.
Ja.
Was steht da alles? Also was müsst ihr alles einpacken und mitnehmen?
Ja, wir haben zwei Rucksäcke.
Mhm.
Einen etwas kleineren, dort ist der Defi drin. Dort sind ein paar Messgeräte, Blutdruckmessgerät, Zuckermessgerät und so weiter. So ist das ein bisschen bestückt. Und dann haben wir den großen Rucksack. Dort ist ein ziemlicher Koffer.
Mhm.
Ist auch nicht gerade leicht. Das ist unsere ganze Beatmungsgeschichte. Diese Flasche muss mit, die ganzen Beutel, die weiteren Utensilien, die wir sonst noch, eine Absaugpumpe, manuell alles, was dort in dem Rucksack dann drin ist.
Wenn ihr jetzt auf die vergangenen 12 Jahre zurückblickt, gibt es ja sicherlich auch immer wieder Equipment, was sich irgendwie verändert, was rauskommt aus dem Rettungskoffer und wieder neu reinkommt. Müsst ihr dazu auch wieder speziell ausgebildet werden, dass ihr immer auf dem neuesten Stand seid? Und wenn ja, in welchen Intervallen findet das auch überhaupt statt, dass vielleicht Übungen oder Ähnliches stattfinden?
Ja gut, wir haben uns ja aus dem Grund dem Ortsverein in Singhofen angeschlossen. Die machen in den Zeiten, hier gerade so in der Winterzeit, kann man sagen, 14-tägig irgendwelche Gruppenstunden mit Themen, die mal mehr oder weniger interessant sind, natürlich wie immer, aber in vielen Fällen dann auch für spezielle Sachen auch nochmal genutzt werden.
Mhm.
Und da ist es ja, deswegen jetzt die Anbindung auch ans DRK, dort ist es ja generell wichtig, dass die auch immer auf dem laufenden Stand bleiben. Und deswegen haben wir gesagt, das kann die Feuerwehr nicht leisten, bleiben wir in diese Richtung und gehen da weiter und besuchen diese Lehrgänge dann auch oder diese Schulungen, sagen wir mal so, das sind ja Gruppenstunden.
Mhm.
Ja, und mit mehr oder weniger Aufwand natürlich.
Ja. Welche Arten von Einsätzen sind das denn, die ihr in den letzten Jahren da begleitet und geleistet habt?
Also ich kann jetzt den ersten, den hatte ich mir vorgenommen, auf jeden Fall zu erwähnen, weil das direkt, nachdem wir in Dienst gestellt waren, der extremste war, den man sich vorstellen kann.
Okay.
Es war gleich mit einem Todesfall.
Ja.
Wir wurden alarmiert, sind dort angekommen und hatten dann ja, den ersten Toten vor uns liegen, den wir gekannt haben.
Ja, wo ihr auch gar nichts mehr machen konntet.
Wo wir nichts mehr machen konnten und auch sagen mussten, hier sind unsere Grenzen.
Das ist sicherlich schwierig.
Die können wir auch nicht überspringen. Und das war schon hart.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Was sind das sonst für Einsätze, zu denen ihr gerufen werdet? Und vielleicht auch, wie häufig kommt das überhaupt vor? In welcher Frequenz?
Die Häufigkeit ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Monate, da rückt man 2-3 Mal aus. Und dann ist auch manchmal 3-4 Monate überhaupt nichts. Und ja, die Art der Einsätze, das ist sehr häufig, dass ältere Leute sich unwohl fühlen, schlecht Luft bekommen oder so. Und dass man einfach mit Kleinigkeiten den Leuten Sicherheit gibt, denen helfen kann. Und da bekommt man auch echt immer ein super Feedback von den Leuten. Ja, die entspannen sich schon etwas, wenn wir ankommen.
Einfach, dass sie nicht alleine sind.
Auch die Angehörigen, die fahren direkt schon mal einen Schritt runter und sind entspannter.
Wie lang braucht ihr ungefähr? Also wenn ihr darüber sprecht, der Rettungswagen braucht locker mal 15 Minuten. Wie schnell könnt ihr vor Ort sein?
Ich schätze, dass wir innerhalb von 3-4 Minuten bei den Leuten zu Hause sind.
Boah, das ist schnell. Achim, du hattest eben angesprochen, diesen ersten großen Einsatz und auch den ersten Todesfall, was ja sicherlich auch etwas mit euch gemacht hat. Wie schafft ihr es, mit solchen emotionalen Themen dann auch umzugehen? Habt ihr irgendwie die Möglichkeit, im Team drüber zu sprechen? Fangt ihr euch da gegenseitig auf? Habt ihr Supervision? Was gibt es da für Möglichkeiten, um das auch gut bewältigen zu können?
Ja, wir haben also auf jeden Fall die Möglichkeit im Team und unterhalten uns auch da sehr häufig oder oft, dass man einfach sagt, das muss man ja irgendwo aufarbeiten. Aber jeder geht damit natürlich anders um. Also der eine äußert sich nicht und den kann man auch nicht zwingen. Das ist also dann auch ein größeres Problem. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, da waren wir aber jetzt so, nicht als First Responder dabei, aber jemand aus unserer Truppe war auch bei einem schweren Unfall oder ist dazugekommen, hat noch den Sohn dabei gehabt und da ist selbst Hubschrauber-Einsatz und alles und das hat nichts mehr gebracht. Und dann ist sowas schon ziemlich hart.
Ja.
Und damit muss man sich auseinandersetzen. Wir haben dann als Nachbarn auch darüber nochmal geredet, weil wir auch hier in den First Respondern waren und haben das versucht, so ein bisschen aufzufangen. Aber es würde auch die Möglichkeit geben, über Notfallseelsorge, über DRK sich dort professionelle Hilfe zu holen. Ich habe also auch mal einen Lehrgang noch ich weiß die genaue Bezeichnung, psychosoziale Geschichte, noch besucht, auch beim DRK, das waren auch nochmal 10 Stunden, einfach um sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen und zu gucken. Und das Wichtigste ist, reden. Also nicht in sich hineinfressen.
Ja.
Also ich habe zum Beispiel bei dem ersten Einsatz, ich glaube, lange mit meiner Frau geredet. Weil ich einfach gesagt habe, das hat zwar Tage gedauert, bis ich das überhaupt mal realisiert hatte, dass es so ist. Aber dann kam's.
Pretending day by day that someone somewhere we'll soon make a change. We all a part of God's great big family.
And the truth, you know, love is all we need.
We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. Thank you.
War dieser Einsatz auch für dich eine Bestätigung, dass das eigentlich genau richtig ist, was ihr hier gerade macht?
Ja, ganz klar, ja. Mhm. Sonst würde ich es, glaube ich, nicht tun. Mhm. Weil das war zwar nochmal ein Ansporn zu sagen, so verkehrt kann es ja gar nicht sein, was wir hier vorhaben und was wir tun.
Ja, aber jetzt sprecht ihr auch von der großen emotionalen Belastung, die es immer mal geben kann bei solchen Einsätzen. Was ist für euch das Positive, für euch persönlich, was ihr da aus diesem Ehrenamt für euch herauszieht?
Das ist auch ganz einfach. Wenn wir gesagt bekommen vom Notarzt, das war genau richtig, oder es ist gut geendet. Mhm. Na, es gibt immer die zwei Seiten. Mhm. Es kann schlecht oder gut enden. In vielen Fällen ist es ja auch gut geendet.
Ja.
Na, und deswegen ist das ja eine Bestätigung, nachts um 3 Uhr aufzustehen, ist ja dann alles in Ordnung.
Das wäre auch noch so eine Frage. Also ihr seid wirklich 24 Stunden am Tag einsatzbereit.
Wir sind 24/7.
Ja.
Erreichbar.
Es gibt nicht irgendwie einen Einsatzplan, drei Tage die Woche.
Nein, wie gesagt, sobald einer in der Leitstelle Montabaur anruft und einen Notarzt anfordert, egal ob das ein Heiligabend ist, erster Weihnachten, Silvester oder einen sonstigen Arbeitstag, werden wir mit alarmiert.
Ja. Marco, was ist das für dich, was dieses Ehrenamt für dich persönlich so wichtig macht? Warum du es auch ausübst?
Ja, einmal, weil ich halt auch gerne anderen Leuten helfe. Und es gibt mir einfach was, wenn man ein Dankeschön dafür bekommt. Mhm. Und auf der anderen Seite, vielleicht ist man selber auch mal in der Notsituation und bekommt von jemand geholfen.
Ja, absolut.
Ja.
Mhm. Wie ist das Feedback aus dem Ort jetzt nach 13 Jahren? Ihr seid wahrscheinlich einfach schon eine ganz feste Institution, die nicht mehr wegzudenken ist.
Ja, ich würde es mal so bezeichnen. Ich hoffe, dass es noch weiterhin so bleibt. Es ist bisher nirgendwo was Negatives aufgetaucht, dass irgendjemand sich beschwert hätte oder gesagt hat, was es ja auch geben könnte, ihr habt einen totalen Fehler gemacht. Nur nebenbei, das noch, Fehler kann keiner machen. Ein Fehler ist, wenn keiner hilft. Das ist ein Fehler.
Ja.
Alles andere ist kein Fehler.
Mhm.
Das alles andere ist eine Möglichkeit zu versuchen, das, was gerade irgendjemand anders zustößt, zu verbessern.
Mhm. Und das gilt ja, was du gerade sagst, absolut für jeden, der in so eine Situation kommt, helfen zu können, dass er wirklich helfen
Genau. Und wenn er nur 112 anruft oder irgendwie guckt oder einweist oder sagt, hier müsst ihr hin, oder ganz egal, aber helfen.
Ja.
Weil alles Weitere, wenn ich mich nur auf andere verlasse,
bin ich verlassen.
Oder bin ich verlassen. So schön.
Die First Responder, die gibt es hier in Dornholzhausen. Die gibt es in Dessichhofen, habe ich jetzt erfahren. Sie gibt es in Mielen auch noch und in Seelbach. Genau. Warum hat sich das eurer Meinung nach noch nicht in anderen Orten herumgesprochen? Woran scheitert es?
Ja, schwer zu sagen.
Ja,
also.
Weil es ist ja eine wunderbare Möglichkeit.
Absolut.
Wenn man sich anschaut, gerade
hier, im ländlichen Raum, ist es eigentlich enorm wichtig, dass es sowas vor Ort gibt.
Mhm.
Und ich weiß auch nicht, wieso sich das nicht so durchsetzen konnte.
Man muss natürlich dazu sagen, man braucht ja auch eine Truppe, die dahinter steht.
Mhm.
Die immer zu finden, ist nicht so einfach.
Mhm.
Also ich weiß, wir haben in einem weiteren Nachbarort, da war ich 5 oder 6 Mal, wo wir immer erzählt haben, wie wir es gemacht haben.
Mhm.
Aber es muss jemand dann den Staffelstab nehmen und er muss es für den Ort dann auch durchziehen.
Ja.
Und das ist dann nicht immer so einfach.
Aber wie auch immer ihr das gemacht habt, ihr habt ja jetzt schon wieder 4 neue First Responder, die gerade ausgebildet werden bei euch im Ort, oder? Also dann wachst ihr weiterhin an. Wie habt ihr das gemacht? Also ist das so, dass du auch wirklich, Achim, wenn du irgendwen triffst, dann auch immer wieder das Thema ansprichst oder dir denkst, derjenige oder diejenige könnte dafür geeignet sein, dass du auch wirklich aktiv Werbung für dieses Ehrenamt machst?
Ja, wir haben mit Sicherheit zig Leute angesprochen, haben dann auch wieder gefragt, wie sieht's aus? Wir haben langsam da ja auch zum Beispiel mein Alter ja irgendwann mal dazu führt, dass ich das nicht mehr alles vielleicht so kann. Jetzt geht's ja Gott sei Dank noch, dass man einfach sagt, wenn wir das weiter betreiben wollen, müssen wir es irgendwie aufrechterhalten, verjüngen, gucken, dass wir die weiteren Leute irgendwo dann auch aktivieren. Und das hat aber auch wieder eine Zeit gedauert. Erstens mal ist ja immer wieder die Frage für viele, wo findet die Ausbildung statt? Jetzt haben wir das Glück, dass es in Zinghoven ist. Das ist also nicht ganz so weit vom Schuss. Es ist aber nicht mehr vor Ort, wie es bei uns jetzt war.
Ja.
Das ist dann schon wieder, ach, da muss ich fahren, da habe ich hier den Dienst, hier muss das Kind dahin oder wie auch immer. Alle normalen Geschichten, die so in der Familie vorkommen, sind ja Gründe irgendwie zu sagen, und heute kann ich nicht. Und das ist halt dann sehr schwer, da immer wieder mal so einen Maßstab zu finden. So könnte ich mir vorstellen, dass es in einzelnen Orten halt dann auch das Problem ist. Und es muss jemand tun.
Ja, den Staffelstab übernehmen, wie du das so schön gesagt hast.
Ja, wir hatten da letztes Jahr echt auch mal kurz Bedenken, wie geht's mit uns weiter? Und haben dann wirklich halt den Flyer im Ort verteilt und daraufhin haben sich 7 Interessenten gemeldet, wovon jetzt 4 die Ausbildung machen. Und also absolut positiv.
Ja. Total. Wenn ihr so ein bisschen in die Zukunft schaut, vielleicht in die nächsten 5 oder 10 Jahre, gibt es da so konkrete Wünsche oder Ziele, die ihr habt, die ihr erreichen wollt? Vielleicht auch, was die Ausstattung betrifft. Wollt ihr euch da irgendwie erweitern, entwickeln? Gibt es da irgendwas?
Ja, so genau habe ich mir darüber jetzt über diesen langen Zeitraum noch keine Gedanken gemacht. Aber klar, sagen wir, wichtig ist, auch weiterhin Nachwuchs zu gewinnen, den wir natürlich ja auch wieder ausstatten müssen. Das heißt, da müssen irgendwelche Meldewege oder Melder und wie die auch immer wieder, das geht ja jetzt wieder los mit der Digitalfunkgeschichte, da werden die ganzen Melder, die wir jetzt haben, irgendwann ad acta gelegt. Gut, jetzt klappt über die Handy-App, aber die ist ja auch nicht immer. Da muss man wieder gucken, wie das gemacht wird. Also ist da ständig irgendwie was im Wechsel. Und da gibt es auch sicherlich das ein oder andere. Was ich mir auf jeden Fall wünschen würde, dass die Resonanz hier im Ort weiterhin so bleibt. Ja. Dass man einfach das Ganze auch auf diesem Level irgendwo halten können. Weil es ist natürlich nicht so, das war so ganz am Anfang ja auch hier im Ort teilweise so eine Vorstellung, ja, jetzt brauchen wir keinen Rettungsdienst mehr, jetzt können wir ja die First Responder anrufen.
Ja.
Also ich glaube, ich habe sogar Anrufe bekommen, aber ich sage, nee, so funktioniert das nicht. Das überhaupt nicht gedacht, weil das ist ein totaler Fehler. In der Zeit kommt kein Rettungswagen und auch kein Notarzt, wenn irgendwie was wäre.
Ja.
Also das sind also Sachen, mit denen musste man auch schon kämpfen.
Mhm. Ja? Was in dem Zusammenhang für mich auch noch eine Frage wäre, das spielt ja auch keine Rolle, ob jetzt irgendwer im Urlaub von euch ist oder am Wochenende unterwegs. Also ihr könnt euch ja trotzdem ganz frei bewegen, wohin ihr möchtet. Oder? Also ihr habt jetzt keinen Einsatzplan in dem Sinne oder seid da gebunden. Die Menschen, die vor Ort sind und da sind, helfen. Und wenn jemand gerade nicht da ist, kann er nicht helfen.
Genau. Also es gibt keine Verpflichtung, da jetzt wirklich helfen zu müssen.
Weil das ist ja für viele Ehrenamtliche auch immer ein Problem, zu sagen, Mensch, ich bin aber viel unterwegs. Wie soll ich das dann schaffen mit dem Dienstplan, den es vielleicht gibt?
Überhaupt kein
den
Problem.
Gibt es in dem Fall ja nicht.
Okay. Nein, einen Dienstplan gibt es nicht. Das ist auch gar nicht leistbar.
Es ist ja eigentlich bei der Feuerwehr genauso.
Ja, richtig.
Wer zu Hause ist bei der Alarmierung, kann, wenn er sich gesund und fit fühlt, teilnehmen. Und ansonsten bleibt er einfach zu Hause.
Ich habe die Frage im Vorgespräch schon mal gestellt. Ich stelle sie nochmal. Was ihr jemandem sagen würdet, der darüber nachdenkt, eine ähnliche Gruppe in seinem Ort zu gründen?
Ich stelle meine Adresse zur Verfügung, dann kann er mich ja anrufen. Und dann können wir, also Seelbach hat sich damals auch schon mal erkundigt, wie und was wir gemacht haben. Und haben das dann ja auch zum Anlass genommen, so ähnlich dann auch vorzugehen. Ob sie es genauso gemacht haben, ist ja dahingestellt, das weiß ich auch nicht. Aber ich finde, das ist eine ganz, ganz sinnvolle Sache. Mhm. Und die sollten wir auch nicht abtun. Ich habe damals mal, ganz am Anfang habe ich mal gehört, ja, da kommt dann irgendwann so ein Opa mit dem Rucksack und versucht zu helfen. Das waren dann so Kritikpunkte, nicht im Ort. Mhm. Das waren so Kritikpunkte, wie das überhaupt mal. Mhm. Weil so keiner richtig sich vorstellen konnte, wie das alles abläuft.
Ja.
Und selbst mir wird da auf Deutsch gesagt, total egal, ich wollte das andere Wort nicht nehmen. Wenn jetzt der Opa kommt und er kann mir helfen, ist mir der doch dreimal lieber, wie wenn ich da liege und es kommt keiner.
Klar. Und ich glaube, wir haben auch aus diesem Gespräch gehört, wie professionell ihr seid und wie professionell auch euer Equipment ist, was ihr dabei habt. Wahnsinn. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank für die vielen Infos. Ich nehme dich beim Wort, Achim, und würde deine Kontaktdaten hier anbieten im Podcast, dass du quasi gerne auch der Staffelstab-Überträger bist, möglicherweise in einen anderen Ort hier im Nassauer Land. Vielen herzlichen Dank.
Bitte, ja, bitte, gerne.
Ja, und damit geht eine herzliche Aufforderung an alle Zuhörerinnen und Zuhörer von Dausenau bis Dienetal oder Geisig bis Zimmerschied, zu überlegen, ob sie nicht auch eine First Responder Gruppe in ihrem Ort ins Leben rufen können, um im Notfall Leben zu retten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen lebenswerten, einen wunderbaren Sonntag und freue mich, wenn Sie kommende Woche wieder einschalten. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.